Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Quark und Philipp Ramin.
Ja, und heute sprechen wir mit Rosemarie Steininger. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Chemistry, Vorstand beim Münchner Kreis e.V. und Mitglied des Expertenkreises Deutsche Normungsroadmap für künstliche Intelligenz. Sie ist Initiatorin von KID, KI im Dienst der Diversität, Mitglied des Allgemeinen Rats der Katholischen Akademie in Bayern, Alumna der Studienstiftung des Deutschen Volkes, Alumna des DAAD, Deutsche Akademische Austauschdienst, Alumna der Bayerischen Begabtenförderung. Und studiert hat Rosemarie BWL an der Universität von Regensburg und European Studies an der London School of Economics and Political Science. Wäre Rosemarie der 300-jährigen Familientradition gefolgt, dann würde sie wahrscheinlich heute gar nicht bei uns sitzen, sondern erfolgreich Hopfen in der Hallertau anbauen. Sie ist nämlich auf einem Hopfenbauernhof mit Milchkühen aufgewachsen, hat gemolken, gefüttert und auch mal Kälber zur Welt gebracht. Und Rosemarie findet es absolut großartig, Beziehungen zu bewirken. Und das macht sie mit Algorithmen. Und nach diesem Studium von Wirtschaftsinformatik entwickelte sie 8 Jahre lang in der BMW Group Algorithmen für Logistiksysteme, leitete internationale Projekte und war 6 Jahre in der Geschäftsführung der Eberhard von Kühnheim Stiftung der BMW AG und dann war und leitete gemeinnützige Projekte. Und da hat sie auch drauf geachtet, auf die besonderen Beziehungen der Teilnehmer untereinander. Rosemarie ist zweifache Mutter. Und sie kann es überhaupt sehr schwer ertragen, wenn Talente vergraben bleiben. Herzlich willkommen, liebe Rosemarie.
Vielen Dank, Anne.
Also ich würde jetzt als Engländerin sehr gern fragen, weil ich bei dir gelesen habe, dass du irgendwann mal mit dem britischen Unterhaus zu tun gehabt hast. Und das ist für mich natürlich total spannend. Was hast du da gemacht?
Also es war eine sehr spannende Erfahrung tatsächlich. Also ich habe an der LSI ja studiert, im Master European Studies. Und dort gab es die Möglichkeit, einen Tag in der Woche für einen Abgeordneten zu arbeiten, als Research Assistant, über das Jahr hinweg. Und ich hatte da einen Labour-Abgeordneten von Ellesmere Port sollte ja für den Recherchen machen, auch die Homepage einrichten, weil dann klar war, also irgendwie kann ich irgendwie was mit Computer und renne schreien weg. Also durfte ich alles machen, was in die Richtung ging. Ich durfte dann sogar mal, ich glaube, das war ihm selber gar nicht klar, für eine BBC-Aufnahme ihn vertreten zum Thema Breitbandausbau in England. Also es ist ja jetzt schon 30 Jahre 25 Jahre her, also einiges. Da war das tatsächlich ein Riesenthema. Und er hat mich da hingeschickt. Also er hatte keine Zeit, ich sollte da hingehen. Und dann hatte ich so ein Schild vor mir, Rosemarie Steininger, Ministerium für Wirtschaft, weil da war er so angedockt und so war der Experte. Und nachdem ich ihn vertreten habe, hatte ich dieses Schild und sollte dann was zum Breitbandausbau sagen. Was natürlich sehr interessant war. Aber wahnsinnig spannende Erfahrung, gerade auch, weil natürlich diese Traditionen im Unterhaus ja ganz anders sind als die wir in Deutschland haben. In Deutschland hat natürlich jede Tradition vor 70 Jahren aufgehört, aus gutem Grund. Und in England gibt es die, brauche ich erzählen, ja bis zur Zeit von Charles II. Zurück mit den Knickerbockern, also mit den bestimmten Hosen, Perücken und dann gibt es da den Lord of the Woolsack und lauter Traditionen, wo wir Deutsche uns das anschauen und denken, hey, aber was natürlich eine sehr schöne Logik ist, also eine sehr schöne Art zu sein. Also ich bin nach wie vor großer Fan von England.
Rosemarie, das ist eine wunderbare Brücke auch zu einem Bild, das irgendwie, das zu dir, finde ich, sehr, sehr gut passt, so diese Verbindung zwischen Tradition und Moderne und Zukunft, weil du bist gefühlt so ein bisschen in beiden Welten unterwegs, kennst beide Welten. Welche Rolle spielt für dich so diese Verbindung zwischen Tradition, Herkunft, aber auch eben progressiv in die Zukunft denken?
Ich glaube, was es mich gelehrt hat oder immer wieder lehrt, ist, dass es eben verschiedene Logiken gibt und dass jeder in seiner Logik recht hat. Also in einem Hallertauer Hopfenanbaugebiet gilt eine andere und der Hallertauer Hopfenbauer eine ganz andere Logik, die aber in sich total schlüssig ist und nicht falscher, nicht richtiger, nicht toller, nicht irgendwas ist als die im britischen Unterhaus oder bei KI-Experten der Bundesregierung. Also und dieses, also erstens diese Durchlässigkeit, gegenseitig erklären zu können, was man macht, weil ich kann auch Hopfenanbauer auf eine Art erklären, dass es keiner versteht, und ich kann KI auf eine Art erklären, dass es keiner versteht. Mhm. Bei dem einen wird es gemacht, beim anderen wird es nicht gemacht. Also und dieses Zauberpulver verteilen und Nebelkerzen, damit ja keiner versteht, was ich da mache, finde ich, ist im Bereich Algorithmen und KI schon sehr verbreitet. Und ich glaube, meine Herkunft hat auch dazu beigetragen, dass ich das einfach nicht will, nicht mache und auch nicht für voll nehme, wenn es passiert.
Ja, finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil man ja schon manchmal den Eindruck hat, dass, obwohl wir so viel über den Abbau der Silos sprechen, schon überall Bubbles und Silos entstehen. Ne? Also gerade auch in der Digital-Community, wo alle hip und cool und disruptiv denken. Und das bildet halt auch nicht immer die andere Welt ab, die aber auch ihre Berechtigung hat und wo man vielleicht auch viel mehr noch voneinander lernen könnte, wenn man ein bisschen offener aufeinander zugeht. Ja. Finde ich eine sehr, sehr gute Einschätzung.
Genau, voneinander lernen, Rosemarie. Also wenn wir jetzt schon dabei sind, der Philipp und ich, wir haben ganz gespannt einen Artikel von dir gelesen zum Thema Kühe und KI. Also nachdem wir jetzt gehört haben, dass du dann auf dem Hopfenbauernhof aufgewachsen bist, gehen wir davon aus, dass du da auch eine schlüssige Logik hast. Kannst du uns das erklären oder für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen? Kühe und
ja,
KI?
Also, aus meiner Sicht, oder aus meiner Sicht haben die zwei sehr viel gemein. Und die, das Statement ist, also sie haben viel gemein, aber Kühe sind komplexer. Weil das, was bei einer Kuh alles zu beachten ist, also bis man die Milch dann trinken kann und wie man sich entscheidet, welche Milch man will, ist ja sehr viel. Also es ist ja, wie ist es verpackt, wie ist sie hergestellt, welches Futter hat die Kuh bekommen, wo kommt es her, welchen Fußabdruck, Handabdruck, hat die Produktion gekostet und so weiter. Ja, ist überhaupt Milch das Richtige für mich? Man hat wahnsinnig viel im Hinterkopf, was man schnell durchdenkt, wenn man vom Kühlregal steht und Milch kauft. Mhm. Wahnsinnig viele Zutaten, Tausende. Also ich habe schon mal versucht, runterzuschreiben, was man alles im Kopf hat, um diese Entscheidung zu treffen. Und dann ist ja sogar so, dass praktisch keiner von uns jemals Kühe gehalten hat oder weiß, wie man sie artgerecht füttern würde. Und trotzdem sagt man, okay, ich weiß genau, welche Milch die richtige für mich ist. Und im Bereich Algorithmen und KI habe ich oft den Eindruck, dass, wenn ich davon anfange zu erzählen, die Leute entweder schnarchen vom Stuhl fallen und sagen, also das ist langweilig, oder ich verstehe es nicht, das ist viel zu schwierig für mich. Obwohl das ja sehr viel klarer ist, was da passiert. Ja? Obwohl man es sehr viel einfacher eigentlich erklären könnte, als das, was alles in der Kuh mit vielen Mägen und so weiter passiert. Und dieses, es geht was, also die Gemeinsamkeiten sind, es geht was rein oben, Futter oder Daten, es passiert was, Regeln, oder Produktionsprozesse, und es kommt was raus, dem ich nicht zwingend ansehen kann, was reingekommen ist und wie es gemacht wird. Weil also keiner kann eine Milch anschmecken, ob die Bauern fair entlohnt worden sind oder auch nicht, ob das Bio ist. Also das kann man vielleicht sich einbilden, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Und genauso kann man halt dem Ergebnis von einem Algorithmus oder von der KI oft nicht ansehen, wie es gemacht ist. Also deswegen braucht man Transparenz. Und der Unterschied ist jetzt, bei der Milch ist die Transparenz ziemlich stark da. Also es ist, man weiß, was die Inhaltsstoffe sind, man weiß, es ist fair oder wie auch immer produziert worden, was die Verpackung genau ist. Man hat dann ein sehr klares Bild davon, welche Verpackung man mag oder nicht. Bei Algorithmen ist es halt eine Blackbox. Und das will ich gern ändern. Das ist mein Anspruch.
Wie stehst du denn generell zu dem Begriff Explainable AI? Ist ja auch, sagen wir mal, ein Buzzword, muss man ja sagen, und nicht gerade unkontrovers diskutiert. Wie nachvollziehbar, wie erklärbar muss denn KI aus deiner Sicht sein? Wie erklärbar ist sie denn heute?
Was meinst du mit KI? Also das ist ja schon mal eine interessante Frage, finde ich. Was versteht man darunter und wo fängt dann, also weil da, damit hängt ja zusammen, was muss ich denn eigentlich erklären? Mhm. Ich fand eine sehr spannende Erkenntnis in diesem ganzen KI-Strategie-Bundesregierung-Beratungsprozess, dass in der ganzen KI-Strategie der Bundesregierung KI nicht definiert ist. Und auch in der Normungsroadmap nicht. Also da steht dann sogar drin, es ist zu komplex oder zu vielschichtig, das zu definieren. Also wenn du sagst, du sprichst wahrscheinlich von einem lernenden System, das selber seine Regeln verändert, das muss dann explainable gemacht werden. Ja, es gibt ja aber ganz viele andere Spielarten von KI, die auch unter KI fallen, den meisten Definitionen zufolge, die aber zum großen Teil einfach schon noch regelbasiert sind oder wo man relativ gut nur sehen kann, wie funktioniert das denn. Mhm. Also ich glaube, dass man Transparenz und Erklärbarkeit braucht, um entscheiden zu können, ist das was Gescheites? Also ist es sinnvoll, was ich da mache und ist es fair, was ich da mache? Und passt es auch auf mich als Person oder nur auf die Mehrheit und bildet irgendeinen Mainstream ab, der dann immer gleicher wird. Also ich glaube, man braucht Explainability. Die interessante Frage ist halt, wie muss das ausschauen, dass ich das als Laie wirklich verstehen kann? Mhm. Also wie weit muss man da gehen? Wie kategorisiert muss das sein? Also brauche ich dann auch so eine Zutatenliste, die ich dann vergleichen kann? Mhm. Oder reicht schon, wenn jemand eine KI hinstellt und sagt, ich mache die jetzt explainable, weil Parameter 1 hat den Wert 17 und jetzt kapiere es halt. Also das wird nichts werden. Mhm. Da an dieser Schnittstelle zu arbeiten, also wie schaut es jetzt wirklich aus, wenn die KI auf Menschen trifft und was braucht man, das ist Gegenstand von der Normungsroadmap KI und von meiner Arbeitsgruppe, die ich da ja leite, soziotechnische Systeme. Und da habe ich den Fokus Technik, also wie muss die Technik jetzt wirklich sein, damit der davor sitzt, kapiert, was passiert.
Jetzt könnte man natürlich die Gegenfrage stellen, was muss der davor sitzt, verstehen und verbissen haben, damit er das dann auch kapieren kann. Also ich glaube, es sind letztlich dann zwei Richtungen, also die KI oder die selbstlernenden Systeme erklärbarer zu machen, aber auch gleichzeitig dezidiert in dem Bereich Know-how aufzubauen.
Ja, absolut. Also verschiedene Sachen aufzubauen, nämlich einmal die oder du wolltest eine Frage stellen?
Nee, bitte.
Einmal die einfach, also dieses Wollen, ich will mich damit beschäftigen.
Ja.
Und das Können auch, ja. Also ich habe so ein Grundverständnis, wonach ich schauen muss und wie ich was einordnen kann. Und natürlich auch das Dürfen, das zeigt mir überhaupt jemand, was da passiert. Mhm. Also das Grundverständnis, da arbeiten wir in unserem Forschungsprojekt, das du gerade schon vorher angesprochen hast, KIT, KI im Dienste der Diversität dran. Da geht es nämlich genau um diese zwei Seiten. Also es gibt die Softwareanbieter, die irgendwas machen müssen, die was erklärbar und transparent machen müssen. Und wir nennen es Panel der Vielfalt, also Stellvertretende für die Anwender im Betrieb. Kann teilweise der Betriebsrat sein, sind aber meistens noch ganz andere Personen. Also jetzt morgen haben wir zum Beispiel eine Sitzung bei einem Experimentierraum, da ist eine blinde Person dabei. Also Leute, die wirklich explizit ganz anders so ein Produkt angehen. Dieses Panel der Vielfalt, also da sind wir gerade dabei im Moment, wie muss das geschult werden? Wie tief kann man da gehen? Sollte man sinnvollerweise gehen? Oder wie hoch muss man eine Fragestellung bringen, um das entscheiden zu lassen? Also man kann locker darüber entscheiden, ist es okay, wenn zum Beispiel in einem Jobmatching-Projekt Lücken im Lebenslauf negativ betrachtet werden. Mhm. Und kannst sagen, naja, dann ist das Wissen frischer. Nein, weil dann fallen wahrscheinlich Leute raus, die Kinder bekommen haben oder für Olympia trainiert haben. Mhm. Will ich das? Mhm. Also das ist eine Entscheidung, die Laien treffen können. Mhm. Der Schritt dazu zu sagen, so funktioniert der Algorithmus im Moment oder ich könnte sagen, berücksichtige Lücken im Lebenslauf oder mach das nicht. Diese Transparenz muss aus meiner Sicht der Softwareentwickler herstellen, mhm. um das gut zu machen. Und wenn man aber dann in unserem System, bei Chemistry, das, was wir machen, wir können unproblematisch da ankommen bei Fragen, die Leute entscheiden können. Mhm. Und der Inhalt von unserem Forschungsprojekt KIT ist, geht das in anderen Kontexten auch?
Rosemarie, du hast jetzt gerade Chemistry, dein eigenes Unternehmen erwähnt. Und wir haben auch gelesen, dass da Algorithmen eingesetzt werden für Beziehungsmanagement, auch also die Deferred Acceptance-Algorithmus zum Beispiel vom Wirtschafts-Nobelpreisträger. Was haben Beziehungen mit KI wirklich zu tun?
Also wir benutzen weit überwiegend regelbasierte Systeme, weil das unserem Kodex erstmal entspricht. Also unser Kodex ist, wir wollen transparent arbeiten, wir wollen so weit wie möglich Verzerrungen vermeiden durch Perspektivenvielfalt und wir wollen vor allem, dass der Mensch selbstbestimmt sagt, was er braucht und was er will. Also was wir ja machen, ist Matching im beruflichen Kontext. Das heißt, es gibt Mentoren und Mentees, die zusammenkommen sollen oder Führungskräfte, die ein Problem haben und solche, die ihnen helfen, das zu lösen. Und aus unserer Sicht ist es ganz wichtig, dass jeder sagen kann, genau das brauche ich. Und auch wenn es ganz weit weg vom Mainstream ist und ganz was Spezielles, da muss ich genau das erwischen. Und das kann nur ein regelbasierter Algorithmus. Wenn ich KI habe und dann mögliche Matches aussortiere, werde ich immer statistischen Methoden folgen und irgendwie mich dem Mainstream annähern. Also so ganz klare, spitze Ausnahmen kriegt man regelbasiert besser hin. Das ist unsere These im Moment und so arbeiten wir. Es gibt aber natürlich Bereiche, wo wir darüber nachdenken, ob uns KI da helfen kann. Also ein Beispiel ist Jobmatch, Menschen und Aufgaben zusammenzubringen, wenn ich sehr viele Skills habe, sehr, sehr viele Skills. Also können im Moment regelbasiert 500 oder so abbilden, ist okay, ja, aber es ist natürlich nicht jede. Also Röntgenassistenten, bla, irgendwie, also geht nicht. Ja. Und jetzt könnte man darüber nachdenken, lassen wir uns da von KI helfen. Das schauen wir gerade, aber wenn, dann wird man es wirklich für so einen beschränkten Bereich nutzen und nicht für, das ist jetzt insgesamt ein gutes Jobmatch und jetzt glaub's halt. Ja. Und im Hintergrund passiert, was auch immer passiert. Also das wäre eine Möglichkeit. Die andere wäre natürlich ganz klassisch aus Feedback zu lernen. Also wenn Meilensteine gut bewertet werden, was passiert dann? Aber wenn wir da eintauchen und wir tauchen ein und wir tauchen natürlich sehr, sehr bewusst ein, weil das ein Teil einfach von unserer Forschungsarbeit auch ist, zu sagen, was machen wir denn jetzt gerade und uns praktisch gegenseitig oder selber dabei zuzuschauen ganz intensiv. Und dann ist es ja beim Feedback schon so, da muss ich erstmal labeln. Also ich muss erstmal sagen, welches Feedback heißt denn jetzt eigentlich was? Und wenn eine Frau sagt, ich kann am Mentoring nicht teilnehmen, weil ich bin schwanger, sagt das dann irgendwas zur Matching-Qualität aus? Nein. Also dieses Feedback kann eigentlich raus. Oder es wird nicht bewertet. Weil wenn ich es bewerte, dann könnte es ja dazu führen, dass Matches mit Frauen um die 30, die leider alle irgendwann schwanger werden, also ironisch leider, ich habe selber zwei Kinder, ja. Da, also die einfach eine bestimmte erhöhte Chance haben, da mal zwischendurch absagen zu müssen, dass die erst gar nicht benutzt oder gar nicht gewählt werden, weil es ja dem oder der KI reicht, wenn ganz kleine Abweichungen da sind, wird einfach eher jemand gewählt, der wahrscheinlich nicht absagt. Und sowas überhaupt erstmal rauszukriegen aus den Daten und sich das genau anzuschauen, ist wirklich aufwendiger. Und ich würde vermuten, wenn ich das bei uns sehe, dass das nicht immer so ganz astrein passiert.
Ist dann
einfach weil der Aufwand die Menschen.
Du hast jetzt schon ein bisschen angesprochen, auch vorhin euer Forschungsprojekt im Kontext von Diversity. Es gibt ja da unterschiedliche Meinungen, ob die KI jetzt der Diversity zuträglich ist oder eher nicht. Haben das ja auch mit der Münchner Kreis Zukunftsstudie ein bisschen abgefragt, auch über den Bias nachgedacht. Was ist deine Auffassung? Wahrscheinlich, es hängt davon ab, ist die Antwort, aber ich kann mal ein bisschen mehr ausholen. Wie schaust du auf das Thema?
Ein ganz klares, das kommt drauf an, genau. Zuerst mal die Frage, was ist Diversity in dem Kontext? Also für mich ist es, ich habe zwar zwei Beispiele, glaube ich, gebracht, Frauen und Männer, ist aber natürlich nur sind es die Diversity-Dimensionen, die jetzt in der Charta der Vielfalt zum Beispiel abgebildet werden, Alter und so weiter, die uns da interessieren. Interessant oder aus Matching-Erfahrung interessanter sind fast die Diversity-Optionen, die nicht so offensichtlich sind, nämlich so Mindset-Rollen-Themen, also die da mitgedacht werden müssen. Und man nutzt natürlich oft algorithmische Systeme oder KI mit dem Wunsch, eine bessere Entscheidungshygiene zu haben, weniger zu verzehren, weniger Neues einzubauen, weniger oder mehr Diversity zu haben. Man muss natürlich sehr darauf aufpassen, was man genau macht, weil man kann der KI auch sehr gut beibringen zu verzerren oder einen Bias erstmal einzubauen oder weniger zu machen. Und diese Grundtendenz, dass es nach statistischen Verfahren geht und dass eine große Gruppe immer viel Möglichkeiten hat, die KI zu beeinflussen und mehr Möglichkeiten als eine kleine Gruppe, die ist halt da. Also und damit muss man sehr, das muss man sehr genau anschauen, was der Algorithmus macht, um dann bewerten zu können, gibt es mehr oder weniger Diversität, mehr oder weniger Vielfalt. Und natürlich steht erstmal die Frage dahinter, wofür will ich denn die Vielfalt da überhaupt? Also es ist ja nicht immer gesagt, dass eins von jeder Art die bessere Lösung gibt oder so. Also ausgehend davon, was soll es am Schluss denn bringen und was möchte ich dann da? Und dann, glaube ich, muss man die nächste Entscheidung treffen, ist es eher was Regelbasiertes, eher KI oder, also KI im Sinne von lernt selber und verändert sich. Ja, oder ist es sogar teilweise was Manuelles, ja, was Persönliches, was da helfen kann?
Sehr, sehr spannend, Rosemarie. Wenn man dich reden hört, dann bist du ganz tief drin in KI und in Algorithmen und so weiter und so fort. Aber mich interessiert brennend, wie kamst du überhaupt dazu? Weil wenn man deinen Lebenslauf anschaut, da ist man bei BWL, da ist man bei European Studies. Woher kommt diese Leidenschaft für Algorithmen, IT? Wie kamst du dazu? Das finde ich total spannend.
Also ich habe immer schon gern Mathematik gemacht. Ich habe auch schon vor 30 Jahren in der Schule damals, also ich hatte ja den zweiten Bildungsweg, weil eine der Logiken meiner Herkunft heißt, Mädels müssen nicht zwingend studieren. Ja. Genau, und da habe ich schon in der Realschule Programmierkurse besucht, einfach weil es mich interessiert hat. Und dann war ich aber Fremdsprachenkorrespondentin. Erst habe ich ja auch gearbeitet und dann studiert. Und beim Studieren war mir aber schon klar, ich möchte was studieren, was nicht brotlos ist, sondern was am Schluss auch tatsächlich einen Marktwert hat, weil ich möchte natürlich beweisen, dass es doch sinnvoll ist, wenn Mädels studieren. Mhm. Und dann auch nicht Taxi fahren oder so. Oder weniger verdienen als vorher. Ich hatte ja vorher schon ernsthaft einen Beruf. Und da war einfach klar, also alles, was mit IT zu tun hat, mit Informatik, wird da gut sein. Und ich bin dann da eingetaucht und fand das einfach sehr spannend. Also ich, einfach was erfinden zu können, fand ich spannend. Entwickeln zu können, was Neues in die Welt zu bringen. Und deswegen habe ich dann auch nach meinem Studium eben diesen Schwerpunkt bei BMW gemacht, eben selber Algorithmen auch zu entwickeln. Und fand es immer toll, bin aber immer so praktisch oszilliert zwischen Techie und Gesellschaft, bin dann eben in die Stiftung gegangen. Aber das Lustige war, dass mein erstes Projekt in der Stiftung, Mentoring-Projekt, dass ich dann nach einem halben Jahr gedacht habe, da braucht es jetzt unbedingt Algorithmen dafür. Und alle meine Kollegen haben gesagt, it's a people's business, ja, wir Mensch im Mittelpunkt, was willst du da mit einer Maschine? Das geht überhaupt nicht. Und es war aber halt so, dass wir 200 Teilnehmer für so ein Mentoring-Programm hatten und dann per Hand, also People's Business, da ist der Mensch zu doof, um diese Komplexität zu beherrschen. Ja. Und da kann man Bauchgefühl machen, ja, aber wenn drei Menschen jeweils 50 Leute kennenlernen und dann sagen sollen, wer zu wem passt, dann möchte ich mal schauen, wie das Bauchgefühl da vergemeinschaftet wird. Also geht nicht. Und dann habe ich da eben auch in der Stiftung so ein algorithmisches System, so ein Matching-Tool, das erste, schon vor 10 Jahren entwickelt. Und dann bin ich aber in der Geschäftsführung, also ich war nicht die ganzen 6 Jahre in der Geschäftsführung, sondern war erst Projektleiterin und dann später in der Geschäftsführung. Habe dann was anderes gemacht und dann kam BMW um die Ecke, also unsere Stifterin, ich war in einer BMW-Stiftung, und meinte, wir brauchen einen Matching-Algorithmus, wir finden nichts auf dem Markt, du machst doch sowas in der Stiftung und würdest du uns helfen? Und dann haben wir gedacht, okay, der Markt ist da, der erste Auftrag ist da und jetzt wird gegründet.
Diese Gründung, also was hat dich vor allen Dingen auch noch dazu motiviert zu gründen? Du hast schon vorher sehr viel andere Sachen gemacht, bist sozusagen jetzt nicht die typische Gründerin, wie es heute so propagiert wird, so am besten gleich so irgendwie nach dem Abi oder nach dem Studium. Wie würdest du dich da ein bisschen beschreiben und wie siehst du das vielleicht auch so ein bisschen aus deiner persönlichen Erfahrung heraus?
Also ich bin natürlich eine Gründeroma, ganz klar.
Was hast du jetzt gesagt? Da lege ich noch drauf.
Also als Herr von Kuhnheim, als ich mit ihm gesprochen habe, der Namensgeber der Kuhnheim Stiftung, der war damals 90, also ich will gründen, hat er zu mir gesagt, als Frau Steininger, mir scheint, ich war 42, Sie sind jung genug und alt genug, um das jetzt zu machen. Und so würde ich es auch beschreiben. Also ich finde es, für mich war es genau richtig, in der Lebensphase zu gründen, weil ich natürlich schon viel Erfahrung hatte und vor allem halt ein Netzwerk. Also das war das Entscheidende. Leute, die mich schon kannten, die mit mir gearbeitet hatten, die gedacht haben, ich verstehe zwar nicht, was sie macht, aber irgendwie wird schon was werden, weil es war auch was geworden. Das hat total geholfen und natürlich auch dieses, man macht es ja irgendwann weniger mit Kraft und mehr mit Technik, wie im Sport, glaube ich. Und dann geht es vielleicht auch leichter von der Hand, bestimmte Sachen zu machen. Also ich habe in der Gründungsphase manche gehört, mit denen ich auch überlegt habe, zu Partnern, die dann gesagt haben, man muss 100 Stunden arbeiten. Nein, also ich habe tatsächlich am Anfang in Teilzeit gegründet und arbeite jetzt erst seit 2 Jahren Vollzeit. Und es hat auch funktioniert, weil man halt vielleicht einen anderen Fokus setzt. Mhm. Mein Hintergrund ist ja sehr unternehmerisch. Also einen Hopfenbauernhof zu haben, ist eine sehr riskante Angelegenheit, weil man das ganze Jahr arbeitet, von Wetter, von allem Möglichen abhängt, es einen Erntezeitpunkt gibt und der muss dann funktionieren oder nicht. Und dann noch der Weltmarktpreis schwankt wie wild. So eine Art von Risiko war bei uns zu Hause total normal. Meine gesamte Familie immer schon links und rechts macht es und kommt damit zurecht. Und ich glaube, deswegen fand ich dieses Selbstständigsein, also dieses Risiko, das damit dabei ist, normal, okay, nicht schreckend. Und die Chance, selber machen zu können, worauf man Bock hat, schön. Also deswegen. Und ich wäre natürlich nach der Stiftung, also ich war ja 8 Jahre bei BMW, dann 6 Jahre Stiftung in einer sehr viel kleineren Organisation. Ich wäre in der großen Organisation nicht mehr reintegrierbar gewesen.
Ich sitze hier heute und ich muss das einfach sagen. Ich habe den Eindruck, man müsste jetzt an dieser Stelle sagen, Silicon Valley, eat your heart out. Hopfen Valley, die Geburtsstunde der Digitalisierung. Denn du kommst vom Hopfenbauernhof und der Philipp ist Aufsichtsrat von Bad Haas. Also irgendwie muss irgendwas in den Hopfen sein, was einen dazu treibt, in die Zukunft zu gehen. Meinst du, dass diese diverse Weg, also wenn man dann sagt, es ist so nicht geradlinig, wie du gegangen bist, über verschiedenen Wegen wirklich ausschlaggebend für die Zukunft ist, dass manche Leute sich einfach trauen, neue Wege zu gehen, komplett andere? Oder sagst du, alles Quatsch, man muss ja irgendwie den Weg finden, den man braucht und dann einfach folgen?
Also für mich schaut es im Rückblick so aus, als wäre es genau richtig gewesen, als wäre jedes Zickzack hätte genau dahin geführt, wo ich jetzt bin, weil ich natürlich alles, was ich gelernt habe, egal Algorithmen, gesellschaftlich und so weiter, jetzt ja für mich ideal verbinden kann. Mhm. Auf dem Weg schaut es natürlich nicht so zielgerichtet aus, sondern so, ja, jetzt gucke ich das und jetzt schaue ich mir das an. Ich habe gelernt, dass ich meiner Intuition ziemlich gut folgen kann. Also, dass wenn die sagt, das wäre jetzt linksrum oder rechtsrum besser, dass ich dem trauen kann und sollte. Und das wäre das, also was ich ja in Zukunft für mich beherzigen wollen würde. Mhm. Also ich habe mal eine Zeit lang damit gehadert, dass ich eben den zweiten Bildungsweg hatte und dann halt einfach auch länger gebraucht habe, also ich halt dann erst mit 22 angefangen habe zu studieren, weil ich vorher das Geld verdienen muss dafür. Und dann hat jemand zu mir gesagt, naja, aber Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Und das fand ich, also es war für mich sehr eindrucksvoll, weil man gedacht habe, ja, das stimmt. Also ich glaube, ich habe bei manchen Sachen eine andere Ortskenntnis, vielleicht auch eine andere Anschlussfähigkeit als einige von meinen Peers. Und das finde ich schön. Ja. Und ich glaube, das macht auch einen Teil von dem aus, wie jetzt mein Unternehmen ist, wie Chemistry ist und was ich gern mache.
Wir reden ja in Deutschland in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt sehr viel über Gründertum, Entrepreneurship und so weiter. Gleichzeitig finde ich es nach wie vor nicht so richtig so, dass wir eine, eine echte Gründernation sind, so von der Mentalität. Und auch wenn ich mir so Umfragen angucke, dass auch so viele junge Menschen immer noch den Wunsch haben, gleich zum Start zu gehen. Also für mich unvorstellbar. Nicht, dass es da auch vernünftige Jobs gibt, aber es ist ja eigentlich schon ein bisschen verrückt, dass man dann so irgendwie, die Welt steht einem offen und dann ist der größte Wunsch, dann irgendwie in die Amtsstube einzuziehen. Was fehlt uns hier noch dazu, dass wir da mehr Menschen zu motivieren, das zu tun? Und gerade auch Menschen, die vielleicht noch nicht aus einer Unternehmerfamilie kommen oder die vielleicht wirklich auch wie du erstmal was anderes gemacht haben und dann aber sagen, ja, ich hatte diese Sicherheit, aber ich habe Lust, was selber zu machen. Warum tun wir uns da so schwer? Es ist vieles besser geworden, keine Frage. Aber so auch in der gesellschaftlichen Anerkennung, finde ich, ist das immer noch nicht so richtig angekommen. Subjektive Wahrnehmung meinerseits.
Ich glaube, man braucht halt als Gesellschaft wahrscheinlich einen gewissen Hunger, damit man das gern macht, damit man sich auf Risiko einlässt. Mhm. Ich glaube, der ist bei uns aus besten Gründen, ja, also nicht so da, weil es uns einfach sehr lang sehr gut ging. Der ist, glaube ich, individuell bei manchen Leuten da, wie er bei mir da war, also um da einfach vielleicht auch was zu beweisen, was man gern beweisen würde. Und wenn es halt so viele Alternativen gibt, die gut sind, die einen gut ernähren, die einen guten Status geben, die einem ja, Sicherheit versprechen, verstehe ich das schon. Also dann komplett ins Unsichere zu springen, man braucht irgendeinen Anlass. Also entweder es ist Hunger oder es ist halt, man hat die Aussicht, dass es gut funktionieren wird. Bei mir war es dann ja so, dass ich erst dann gegründet habe. Ich hätte auch schon 3 Jahre früher, also auch 3 Jahre vorher, wäre es bei mir relativ klar gewesen, dass Matching was Cooles ist, was es sonst nicht gibt. Weil wir hatten ja auch den Markt gescoutet und haben nichts gefunden. Und das war damals schon klar, dass es viel Interesse gibt. Aber da war die Stiftung der schönere Ort für mich. Mhm. Er war auch wirklich ein sehr schöner Ort. Und dann ist die Stiftung ja, also es sind 2 Stiftungen zusammengelegt worden, mein Vertrag bei der Stiftung, also ich war ja vom BMW ausgeliehen, der lief aus, also es waren so ein paar Impulse von außen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt wird es da weniger kuschelig oder weniger, also jetzt ist da, ändert sich da was und gleichzeitig hatte ich ja dann schon tatsächlich den ersten Auftrag, bevor ich gegründet habe. Und dadurch wusste ich halt, und es war ein sehr hochkarätiger Auftrag, also wenn ich das gescheit mache, dann kann das schon was werden. Also, diese Balance aus, wovon will man weg und wie attraktiv schaut es aus, wo man hin will, die muss halt stimmen. Und ich glaube, in sehr satten Gesellschaften ist die Richtung Gründung wahrscheinlich nicht so da. Also deswegen wird es diese Zyklen geben, dass man aufsteigt und wieder ein bisschen absinkt als Gesellschaft.
Ist Gründen, Unternehmertum für Frauen genauso attraktiv wie für Männer?
Also für mich war es mindestens so attraktiv, weil es mir natürlich die Möglichkeit gibt, alles so zu vereinbaren, wie ich will. Mhm. Also wir hatten daheim, lustigerweise, ehrlich gesagt weiß ich rückwirkend gar nicht so genau, wie es passiert ist, eher ein klassisches Rollmodell. Ja, ich habe 14 Jahre in Teilzeit gearbeitet. Mein Mann ist Partner bei einer Anwaltskanzlei, also Vollgas. Und mir war das immer zu wenig, also mir wäre sein Leben zu monostrukturiert, nur genau eins. Ich fand es immer toll, so verschiedene eben Logiken, Wahrheiten zu haben. Und dazu gehört für mich eben auch Familie. Und das ist natürlich, also ist für mich ideal umsetzbar in so einem Kontext, wie ich ihn jetzt habe. Mhm. Weil ich auf niemanden aufpassen muss, um das zu machen. Also ich finde, in dem Umfeld geht es am besten, Pippi Langstrumpf zu sein und sich die Welt so zu machen, wie man will. Mhm. Also deswegen wäre es eher so, dass ich finde, ja, also das müsste Frauen eigentlich sehr gut passen, auch weil jetzt Klischee, aber viele Frauen einfach auch gut drin sind, viele Sachen gleichzeitig unter den Hut zu bringen, was man beim Gründen ja sicherlich machen muss. Mhm. Es ist natürlich gerade in der Techie-Szene schon so, also dass man als Frau immer noch sehr exotisch ist. Ja. Und ich war ganz am Anfang in einem Accelerator-Programm, bin ich angesprochen worden, ob ich mich bewerben will. Und dann habe ich mich beworben und dann war eine Stufe, also die 40 besten Bewerbungen, bin ich durchgekommen schriftlich. Das nächste war aus den 40, 20 nach Pitch auszusuchen. Und ich kam dahin, die waren alle da und ich war tatsächlich die einzige Frau. Also 39 Männer und Wahnsinn. Jungs, also in meiner Perspektive alle eine Generation jünger als ich und ich. Und dann haben wir gedacht, ja, interessant, und habe meinen Pitch gehalten, hatte ja schon den ersten Auftrag und hat alles ganz gut ausgeschaut aus meiner Sicht und bin abgelehnt worden. Und dann habe ich nachher angerufen und gesagt, ja, also natürlich total okay, aber warum denn, würde mich interessieren. Dann sagt er, naja, also irgendwie hat es nicht so gepasst zu unserem Programm. Und warum? Ja, du, die anderen, die machen alle B2B. Sag ich, ja, wir machen auch B2B. Ja, die anderen, die sind alle schon Techies. Ja, natürlich, also wir machen algorithmenbasiertes Matching, das sind Techies. Ja, na, irgendwie hat es nicht so gepasst. Und das ist, wir sind dem nicht auf die Schliche gekommen, was nicht gepasst hat, aber ich würde mal schon sagen, wenn man natürlich anders ist, dann passt halt nicht so. Und das, also das ist eigene, das ist ja auch vom Chemistry so ein großes Ziel, das eigene Rudel zu finden, also zu schauen, wer, wenn mal neuen Unternehmen kommt, mit wem kann man denn andocken? Also wo ist denn jemand, wo man sich nicht als Outsider fühlt? Das will ja keiner. Keiner will irgendwie ganz anders sein als alle anderen.
Ja.
Und dieses eigene Rudel finden, glaube ich, ist schon wichtig. Und dann reicht es aber auch, wenn es, also muss nicht 50-50 sein oder so, aber so eine Blase von Leuten, wo man sagt, okay, und die sind jetzt genauso wie ich und da bin ich nicht die ganze Zeit nur komisch.
Ja.
Das müsste passieren, glaube ich. Oder das muss so sein. Und inzwischen habe ich das auch. Also inzwischen habe ich den Eindruck, es gibt, oder ich kenne jetzt vielleicht auch viele oder alle, die da so unterwegs sind, aber es gibt einige Frauen, die jetzt Tech-Gründerinnen sind.
Und das ist auch gut so.
Auch super, dass viele Frauen dann auch unterwegs sind. Aber ist das jetzt, wenn du erzählst, das Anderssein, erinnert es mich an irgendetwas bei mir, wo ich damit geworben habe, dass ich anders bin? Also müssten wir einfach lernen, in Unternehmen, aber auch in Schulen und so weiter, dass Anderssein auch ganz cool ist? Weil wenn ich irgendwie gründe, habe ich ja auch eine andere Idee. Sonst wäre das schon da. Denkst du, das ist auch irgendetwas, was die KI auch schaffen könnte, zum Beispiel anders sein zu unterstützen?
Also anders sein, ja, ist cool. Und ich glaube, wir wissen, oder jeder von uns weiß, wo es genau unbedingt gebraucht wird und wo es cool ist, ist natürlich auch anstrengend. Ja? Also wir unserer Firma sind alle anders. Wir sind alle eher Paradiesvogel. Wir sind viele, also ein japanischer Philosoph, ein Psychologe, die jetzt entwickeln bei uns und so. Also ganz unterschiedlichste Leute, die alle möglichen komischen Wege hatten, weil wir es gerne so arbeiten, weil wir das gerne mögen. Jemand, der so ist, wäre bei uns das andere anders. Mhm. Und deswegen hätte es der auch schwer. Also ich glaube, ja, in so einer Gruppe von Paradiesvögeln fällt halt der Pinguin auch auf. Bei lauter Pinguinen fällt der Paradiesvogel auf. Also ich glaube, dass es nicht leicht ist, das andere wirklich zu schätzen und zu wollen und gut zu integrieren. Dafür ist sowas wie Matching gut, weil ich dann genau die Leute zusammenbringen kann, die sich gerade brauchen. Und dann brauche ich entweder das Gleiche oder das andere. Das kann ich sagen. Aber grundsätzlich zu sagen, anders ist gut und deswegen integrieren wir das mehr, das wird, glaube ich, nicht immer funktionieren.
Ja. Jeder sucht ja auch so ein bisschen nach, ich sag mal, einem Umfeld, mit dem man sich identifizieren kann. Also ein kleinster gemeinsamer Nenner muss da sein. Ist ja auch immer wissenschaftlich interessant, wo ist der Tipping Point? Also bis zu welchem Punkt macht Diversität Sinn? Oder manchmal kann es ja auch sehr furchtbar anstrengend sein, ne? Wenn man immer wieder gechallenged wird und alles hinterfragt und immer wieder, dann wird ja vielleicht Diversität dann auch irgendwann mal, ich will nicht sagen nicht sinnvoll, aber dann brauchen wir wieder einen gewissen Grad an Standardisierung.
Genau, also wir haben da eine interessante Erkenntnis gehabt, dass nämlich Diversität in allem, was sichtbar ist, also Geschlecht, Alter und so weiter, wird als sehr fruchtbar wahrgenommen. Mhm. Diversität im Mindset, also ich tick ganz, ich bin strukturiert, du bist chaotisch und jetzt sollen wir zusammen können. Schwierig, ja. Mhm. Also diese Mindset-Sache, wie arbeiten wir gerne miteinander? Da ist in bestimmten Kontexten, das ist immer eine Balance und muss man immer schauen, was da das Richtige ist, aber oft ist da die Ähnlichkeit wichtiger. Aber in diesen offensichtlichen Sachen ist ganz oft das Unterschiedliche wichtiger. Also ich ticke ähnlich, aber ich komme aus unterschiedlichen Richtungen. Das ist eine sehr fruchtbare Sache. Ich bin alt und jung oder kulturell unterschiedlich, aber beide denken wir eher strukturiert oder wir denken eher irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise. Mhm.
Rosmarie, wir kommen langsam zum Ende unserer Podcast-Folge und man sieht schon, man kann mit dir sehr schöne, fast schon philosophische Gespräche führen, obwohl wir gerade in der KI waren, in der IT. Und zwar würde ich dich gerne abschließend fragen, bevor dann Anne auch noch eine Abschlussfrage hat. Was sind für dich die drei Themen in der Zukunft, die eine sehr hohe Priorität bei dir genießen? Du kannst jetzt aussuchen, ob das für dich persönlich, für deine Firma, für die Gesellschaft, für die Gesamtökonomie, kannst du einen Teilaspekt raussuchen?
Also für die Gesamtökonomie oder die Gesellschaft, glaube ich, ist dieses Thema, welche Art von KI oder Algorithmen, welche Art von Digitalisierung, um das ganz große Blub zu nehmen, wollen wir haben und wie grenzt uns das zu anderen Regionen der Welt ab? Wie wollen wir uns da auch anders positionieren möglicherweise? Das ist eine große Fragestellung, die je tiefer man taucht, umso mehr komplex und vielschichtig und schwierig wird und die Demut vor der Aufgabe wächst bei mir stündlich, je tiefer ich reinschauen kann und je mehr ich da mache. Aber das finde ich eine aus meiner Sicht sehr wichtige Sache, weil es einfach so viel betrifft und so viel unterschwellig betrifft und ändern wird, was man an der Oberfläche gar nicht sieht. Und also dafür zu arbeiten, finde ich wichtig. Für mich persönlich, ich habe zwei Teenie-Töchter, ist es wichtig, dass ich mir genug Luft im Leben lasse, um die Verbindung zu denen zu halten. Mhm. Gerade mit allem, was die letzten zwei Jahre war, was jetzt so ist. Ich meine, das weiß jeder von uns, dass es einfach Luft braucht und Beziehung und um da gut durchzukommen. Und da wünsche ich mir, dass ich dafür genug Raum lasse, auch wenn alles andere natürlich immer Wahnsinn ist und viel. Und für uns als Unternehmen ist das Wichtigste, die Zielsetzung, wahrscheinlich im Fluss zu bleiben. Also ich könnte da gar nichts formulieren, weil es bisher immer so war, dass wir gesagt haben, wir schauen. Ja, wir hatten noch nie ein Budget, ich habe noch nie einen Businessplan gemacht, wir hatten noch nie einen 5-Jahres-Plan, sondern ich habe natürlich schon Überblick darüber, was reinkommt, was rausgeht. Also ich glaube, dass das uns im Moment noch ausmacht. Mal schauen, wie lange wir das noch machen können bei unserem Wachstum, da so im Plus zu bleiben. Aber das wäre mein Wunsch, dass wir es noch ein bisschen machen können.
Liebe Rosmarie, meine letzte Frage. Also wenn du jetzt empfehlen könntest, drei Sachen, die man für die Zukunft lernen soll, was wären das?
Zuhören, also zuhören im Sinne von andere Logiken verstehen. Mhm. Egal wo, glaube ich, ist das total wichtig. Was man lernen sollte, ich glaube, dass diese, also jetzt wirklich akademisch oder ausbildungsmäßig lernen, dass diese Crossover-Sachen zwischen Technik und Gesellschaft total interessant sind. Also ich habe mit dieses MUC-DAI eröffnet, dieses Zentrum für Künstliche Intelligenz in München an der Hochschule. Die versuchen so Crossover-Studiengänge zu machen. Cool. Fand ich sehr spannend und wir sehen, dass wir das zum Beispiel aus dem Forschungsprojekt raus ganz dringend brauchen, Leute, die beide Sprachen sprechen. Mhm. Also diese Crossover-Sachen ganz wichtig und eben da keine Berührungsängste zu haben, sondern zu sagen, alles, was man mit einem gesunden Menschenverstand erfassen kann, kann ich lernen und es muss so sein, dass es erfassbar ist. Wären es zwei und was sollten wir sonst noch lernen?
Es sind auch zwei in Ordnung.
Ich glaube, das reicht.
Ja, das sind große wichtige Punkte.
Genau.
Liebe Rosmarie, ganz herzlichen Dank für ein extrem kurzweiliges Gespräch, was ich aber auch schon so erwartet habe. Wir kennen uns ja schon ein bisschen vorab, so viel sei verraten. Und wir sehen uns heute Abend auch noch, so viel sei auch verraten, beim Münchner Kreis. Vielen Dank für deine Offenheit und die vielen Impulse, die du heute garantiert für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer geliefert hast.
Vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Genau, und Rosmarie, auch von mir vielen Dank. Das war heute das Gespräch von Hopfen zu IT, von den komplexen Kühen zu der Pipi Langstrumpf der KI. Also es war das Gespräch mit Rosemarie Steininger, Gründerin und Geschäftsführerin von Chemistry. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag von einer ebenso spannenden Persönlichkeit wie heute haben, dann einfach eine E-Mail schicken unter podcast.i40.de. Und Sie können ja alles verfolgen, was sich sonst noch bei uns im Podcast tut, mit dem Hashtag Digikompetenz Podcast. Und Philipp und ich, ihr wisst es schon, wir sind wieder bei den Purzelbäumen. Wenn Sie das nächste Mal dabei sind, wenn das wieder mal heißt, bleiben Sie digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Koag.